ARD. Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen und ein herzliches Willkommen auch von mir zu dieser neuen Folge, in der wir sagen können, Jennifer, wir sind Papst.
We are Pope.
Du wirst dich wahrscheinlich nicht erinnern können, weil du da noch nicht in Deutschland gelebt hast, aber als Josef Ratzinger der deutsche Papst wurde 2005, da hat die Bild-Zeitung eben so getitelt, wir sind Papst, mit einem großen Bild auf dem Balkon von Ratzinger, Benedikt XVI. Und das war ein Riesending hier in Deutschland. Der Bayerische Rundfunk hat sogar einen eigenen Korrespondenten ins Studio Vatikan eröffnet und Berichte darüber gemacht. Also das war schon eine große Geschichte und deswegen kann ich mir vorstellen, in den USA ist das ein Riesending für dich als Katholikin auch, aber für die USA insgesamt. Denn für dich ist es ja nicht nur, wir sind Papst, er ist nicht nur ein Amerikaner, der erste US-Amerikaner auf diesem Posten seit vergangenem Donnerstag, sondern er kommt auch aus dem Mittleren Westen.
Genau, so also wie du. Wir sind auf jeden Fall Midwest stolz, ne? Aber nur er kommt aus die falsche Bundesstaat, ne? Er kommt aus Chicago, Illinois, das ist der Nachbar von Wisconsin, mein Heimatstaat. Und wir haben ein paar, ne, so Konkurrenzen zwischen Wisconsin und Illinois. Insofern, die Memes, wie vielleicht viele Leute gesehen haben, waren wirklich lustig. Also erstmal, es gibt die Sportmemes, also wie man weiß, vielleicht, ich komme aus Green Bay, das ist der Heimatstadt von der Green Bay Packers und es gibt eine von die größte, ich sag mal, Rivalität zwischen den Green Bay Packers und die Chicago Bears. Sogar, wenn du sagst, wir sind Papst, war der Schlagzeile auf der Zeitung, dann ich glaube, in Chicago war das wahrscheinlich der Pope. Und das kommt von jeder, der kennt Saturday Night Live und The Bears, hat der in der Vergangenheit der Trainer, der Haupttrainer von der Bears, Mike Ditka, hat er immer mit einem sehr starken Midwest-Akzent gesprochen, also hat gesagt statt The Bears, also The Bears, also The Pope. Also, aber es gibt nicht nur das, aber lustige Memes über, oh Gott, bitte nicht ein Bears-Fan als Pope. Also,
ja, in Green Bay sind sie da sehr nervös, dass jetzt der vielleicht mit Gottes Segen die nächste Saison auf Chicago Bears-Seite vielleicht gut verläuft.
Ja, aber innerhalb Chicago gibt es einen Streit über, also es gibt zwei Baseball-Mannschaften in Chicago, the Cubs and the White Sox. Mhm. Und die Cubs haben schon gesagt, oh, ein Pops aus, also er ist bestimmt ein Cubs-Fan. Aber was man wissen muss, ist, die Cubs sind mehr beliebt in der nördlichen Teil der Stadt, weil da ist der Stadion und der Fans stammen mehr aus nördlich von Chicago. Und der Papst, Robert Prevost, kommt aus der südlichen Teil. Und deswegen hat sein Bruder sogar in einem Interview bestätigt, dass er ist ein White Sox. Fan. White Sox ist der Mannschaft aus der südlichen Teil. Also was das bedeutet jetzt für die nächste World Series, weiß ich nicht.
Und das sind ja, wenn man Sport in den USA auch verfolgt, das sind ja religiöse Gräben buchstäblich teilweise. Also Konfessionskämpfe, wenn man so will. Nicht nur zwischen den Packers und den Bears, auch zwischen den Cubs und den White Sox. Also da ist das schon mal klargestellt. Vielleicht passt auch ein White Sox-Fan zu einem Papst in weißen Gewändern auch besser in gewisser Weise.
Weiß ich nicht. Aber ich glaube, für die Cubs-Fans, sie sind ein bisschen enttäuscht. Aber es geht nicht nur um Sport, es geht auch um Essen. Wie man vielleicht weiß, der schon in Chicago war, die Chicagoans sind stolz auf ihre Essen. Zum Beispiel Deep Dish Pizza. Und für viele Leute, die sagen, das ist nicht Pizza, was ist das denn? Das ist echt so viel.
Mächtig ist es, so, ja.
Also ein Stück braucht man nur, aber
man muss es vielleicht erklären. Also quasi Deep Dish ist eine Art Pfanne, in der die Pizza wie so eine Art Kuchen, fast wie so eine Quiche, also sehr fettig. Also es reicht oft so eine
mit
Viertel.
Mit so viel Teig. Also allein der Teig ist wie, also so mächtig, wie du sagst. Sieht aus wie eine Käsekuchen oder, also richtig, ein Stück ist vielleicht, weiß ich nicht, 6-7 Zentimeter hoch. Also
ja, je nachdem.
Viel Käse, viel Tomatensauce. Also sehr, sehr lecker. Aber ich habe auch Memes gesehen, wo Leute haben geschrieben, also endlich gutes Pizza in Rom. Also was für eine Beleidigung für die Italiener.
Na gut, die Napolitaner würden das ja auch so sehen. Die sagen, die einzig wahre Pizza kommt ja aus Napoli und nicht aus Roma.
Also, aber auch nicht nur Essen-Memes, aber einfach Chicago Memes. Vielleicht viele von unseren Zuhörern haben die Blues Brothers gesehen und die waren on a mission from God. Und jetzt sagen sie, dass der Papst ist auch aus Chicago on a mission from God. Eine echte vielleicht. Also ein, wie sagt man, Einsatz von Gott.
Im Auftrag des Herrn unterwegs.
Ach so, okay.
Ja, auf jeden Fall, das hat natürlich in den USA eine Riesenwelle gemacht, eine Riesenüberraschung, ich glaube, für die allermeisten, auch hier von uns. Ich glaube, es hieß immer, einen US-amerikanischen Papst wird es auf keinen Fall geben, weil man auch nicht so viel die Konzentration von Macht, ne? Der mächtigste Mann der Welt sitzt in den USA, jetzt kommt auch noch der oberste Katholik, der verantwortlich ist für 1,4 Milliarden Katholiken auf dieser Welt, das passt irgendwie so nicht, aber das Konklave hat sich über so geopolitisch, geostrategische Interessen hinweggesetzt. Es ist ja auch das erste Konklave, in das Robert Francis oder Bob, wird er jetzt eigentlich Pope Bob genannt? Oder?
Ich glaube nur unter Freunde.
Dass Robert Francis Prevost da das erste Konklave überhaupt als Kardinal mitgemacht und dann wird er gleich Papst.
Ja. Also, krass, ne? Also ja, Stichwort geostrategisch, er ist nicht nur US-Amerikaner, aber hat auch peruanische Staatsbürgerschaft. Insofern vielleicht war das auch eine Vorteil in der Konklave, dass er vertretet nicht nur Nordamerika, aber auch Südamerika, spricht perfekt Spanisch, Italienisch, wie wir gesehen haben.
Und relativ akzentfrei.
Auch. Fand ich auch.
Also gar nicht so einen starken amerikanischen Akzent.
Ja.
Sondern,
in pace con euch. Genau, also er ist Polyglott, das ist vielleicht ein bisschen, ja, auch ein Vorteil besonders. Also vielleicht US-Amerikaner haben nicht den besten Ruf, wenn es geht um Fremdsprache-Schwächen, aber er kann richtig, also.
Ja. Der erste, wenn man so will, panamerikanische Papst. Wir hatten den ersten südamerikanischen mit Franziskus und eben jetzt ist er ja auch Südamerikaner in gewisser Weise als peruanischer Staatsbürger und vielleicht ist das eben auch ein Aspekt gewesen, wie du sagst.
Und als panamerikanisch ist auch, hat Creole Wurzeln. Also wie gesagt, er stammt aus Chicago, aber seine Mutter kam aus New Orleans. Die Familie ist nach Chicago gezogen und Historiker gehen durch Archiven und finden, dass seine Mutter zum Beispiel der Familie stammt aus vielleicht Dominikanische Republik oder Haiti, aber auf jeden Fall eine Kriol-Hintergrund aus New
Karibisch
Orleans.
So ein bisschen.
Karibisch, genau. Also insofern, das ist auch irgendwas, das spricht viele Leute und irgendwas, das macht ihm auch eine attraktive Kandidat. Es gab vor der Konklave eine Liste von Namen, die man diskutiert hat. Es könnte der sein oder dem sein und was denken die Kardinal, wollen die Richtung Franziskus gehen oder wollen die jemand, der ein bisschen mehr konservativ ist?
Und das hätte es aus den USA ja auch gegeben. Mhm. Es ist ja, es gab ja ein paar Kardinäle aus den USA, die da sehr wieder in die konservative, klassische Linie wieder wollten, die reine Lehre. Das ist eben mit Prevost. Ach so, an der Stelle übrigens nochmal den Namen vielleicht nochmal. Da gab es ja die unzähligsten Ausspracheversionen. Ich habe selber, glaube ich, in der ersten Sendung vergangene Woche in den Tagesthemen erstmal Prevost gesagt, aber das ist, glaube ich, nicht korrekt.
Also, sein Vorväter sind Stamm aus Frankreich. Also Prevost soll eine französische Name sein. Aber wie so häufig in Amerika, man sagt das wahrscheinlich nicht ganz genau wie in Frankreich.
Also es gibt, wie gesagt, vorne die Betonung oder hinten, aber du würdest sagen, man spricht den neuen Papst mit bürgerlichem Namen aus.
Prevost, würde ich auf amerikanisch.
Robert
Englisch.
Francis Prevost.
Ja, genau wie mein Nachname Bourguignon, also in die USA, wir sagen Bourguignon. Also ich weiß nicht, wie das.
Gut, hätten wir das geklärt, wie der Papst bürgerlichen Namen, aber jetzt sagen sowieso alle Leo der 14. Oder im Italienischen finde ich das ja eigentlich noch netter, irgendwie Leone.
Papa Leone, das klingt ein bisschen mafiosi.
Ja, Papa Leone oder wie eine Pizzeria oder wie. Ja. Papa Leone il Quattordicesimo. Hm. Das ist doch mal ein Name. Ja, aber in den USA, wie gesagt, ein großer, und nicht nur die Memes, die du angesprochen hast, und die Überraschung, nicht nur ein großes Echo auf diese Papstwahl, sondern natürlich auch eine Bedeutung für ein insgesamt ja sehr gläubiges Land, sehr religiöses Land. In God we trust und God bless America ist quasi eine Formel, mit der man da aufwächst überall. Und immerhin 20% der erwachsenen US-Amerikanerinnen und Amerikaner sind katholischen Glaubens, tendenziell sogar auch wachsend, weil natürlich der starke südamerikanische, lateinamerikanische Latinos-Einfluss in den USA, aber auch aus Asien, die Zuwanderung auch sehr viel katholischer Einfluss. Insofern, ja, ist das, glaube ich, auch die größte, wenn man die protestantischen Glaubensrichtungen in den USA sind die größte Richtung, aber die sind in sich ja so gesplittert. Da gibt es die Presbyterianer, die Lutheraner, die Freikirchen, was auch immer. Da gibt es zig Variationen. Und so gesehen ist die katholische Kirche in den Vereinigten Staaten einer der, nicht sogar die größte einzelne Glaubensrichtung.
Der Papst ist, egal welche, aus welcher ja, christliche Baum man stammt, also der Papst, viel Respekt unter Christians allgemein. Und es ist interessant, deswegen, also weil dieser Papst hat sich ein bisschen reingemischt in der politische Bereich. Wir wissen,
richtig,
wegen seinen Tweets auf X, also mindestens aus einem Konto mit seinem Namen, dass er hat die Trump-Regierung kritisiert wegen der Einwanderungspolitik zum Beispiel. Mhm. Er hat mehrere Tweets geäußert wegen, also gegen Rassismus zum Beispiel. Also es wird interessant zu sehen, weil das war auch der Diskussion. Gehen wir also weiter in Richtung Franziskus, der war bekannt als jemand, der mehr tolerant war, mehr progressiv vielleicht als sein Vorgänger. Und jetzt sehen wir mindestens von seinen Tweets, dass der Papa Leone wird auch wahrscheinlich in die Tradition von Franziskus.
Einerseits, was so gerade auch die Auseinandersetzung mit der Regierung Trump, in der J.D. Vance ja ein Neukatholik ist, konvertiert zum katholischen Glauben vor wenigen Jahren erst und an der Stelle auch einer der letzten, die den alten Papst Franziskus noch getroffen haben und am nächsten Tag ist er dann verstorben.
Wenn ich eine Verschwörungstheoretikerin wäre. Nein.
Ja, gut, lassen wir das mal für sich stehen. Aber in der Tat ist das die Frage, denn gleichzeitig ist Leo der 14. jetzt auch nicht so, also zum Beispiel was die Rolle der Frauen und die Weihung von Priesterinnen beispielsweise betrifft, da ist er gar nicht so fortschrittlich und auch das Segnen von homosexuellen Paaren, das ist nicht eine Priorität für ihn. Also einerseits in der Tradition vielleicht von Franziskus, auch so was das Weltbild betrifft. Gleichzeitig aber doch, er hat auch beispielsweise, ja, ist er aufgetreten mit dieser traditionellen roten Stola des Bischofs von Rom, mit der die Päpste nach ihrer Wahl im Konklave dann erstmals vor die Öffentlichkeit treten. Da hatte Franziskus ja noch dieses einfache, schlichte, weiße Gewand nur angehabt, auch als Symbol, als Zeichen. Da ist er dann doch wieder, da ist Leo XIV. Jetzt doch wieder ein bisschen traditioneller. Vielleicht auch in den USA ist auch ein bisschen mehr Brimborium,
Pomp and
Circumstance hat er vielleicht da noch mitgenommen. Aber die Rolle des Papstes in den USA ist schon, auch wie du sagst, tatsächlich für alle Christen ein gewisses Gewicht. Und als John F. Kennedy 1960 als erster Katholik in das Amt des US-Präsidenten gewählt wurde, da war das ein Riesenthema, welchen Einfluss jetzt der Vatikan, der Heilige Stuhl eben auf die Politik der USA haben könnte, dass jetzt der Papst quasi das Ohr des Präsidenten hat und da vielleicht auch der Präsident des Kennedy Weisungen aus Rom vielleicht umsetzen würde. Das hat sich dann so nicht bestätigt und auch als Joe Biden jetzt als zweiter Katholik im Weißen Haus amtierte, da hat das jetzt auch gar keine Rolle mehr gespielt. Aber ja, das ist jetzt ein US-Amerikaner oder panamerikanischer Papst ist, das ist schon...
Und als Trump sein KI-Bild gepostet hat, selbst als Papst, hat das auch viele Leute, ich glaube in die ganze Welt, auch empört zu sehen. Also eine Trump als Papst. Also ich habe sogar meinen Vater gefragt.
Der ja auch Katholik ist.
Der auch und sehr gläubig und hat auch gesagt, oh komm, also Leute verstehen nicht, wenn er einfach einen Witz machen will. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, aber warst du nicht empört? Ja, aber gut, es war nur ein Witz. Also wie so häufig.
Also empört und, schon, aber dann hat er doch.
Aber er versucht das einfach zu ignorieren, weil das, ja. Na, was kann man sonst sagen?
Also, ja, aber man fragt sich tatsächlich, was beabsichtigt er? Dachte er so, ach, das sieht ja lustig aus, ist ja ein Witz, so ein Konklave geht los, da haue ich da mal so ein KI-Bild von mir als Papst raus. Ja, nicht wirklich gemeint als, das wäre doch mal eine Idee, sondern schon so als Gag. Aber dann denkst du wiederum, du bist auch der Präsident der Vereinigten Staaten. Ja. Also so ein bisschen...
Und ein paar Tage später ein KI-Bild mit Trump als eine Jedi Knight von Star Wars mit einem Lightsaber im Hand und dass er genug Zeit hat, mit KI zu spielen und solche Bilder zu machen und dann zu posten, ist wirklich...
Ja, oder jemand generiert das für ihn und sagt, ey, guck mal, das ist doch cool. Und dann sagt Trump, ja, stimmt, ist doch so echt witzig, hauen wir das doch mal raus. Und dann empören sich wieder die einen. Und das ist ja das, was ja auch... es gibt keine schlechte Presse bei Trump. Hauptsache im Gespräch bleiben. Aber nochmal zurück zu Leo dem 14. kurz. Es ist auch bezeichnet, finde ich, oder ein Zufall vielleicht auch, dass Am Tag, an dem wir hier in Europa den 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa begangen haben und dessen gedacht haben, dass da ein neuer Papst gewählt wird, der mit seinen ersten Worten eine Friedensbotschaft entsendet. Er kommt auf den Balkon und sagt, der Friede sei mit euch. Und das so in den Mittelpunkt rückt, das fand ich eine starke Botschaft. Und das ist etwas, glaube ich, mit dem er auch in den USA, wo er auch, ach so, das wollte ich noch hinzufügen, er ist jetzt auch nicht ganz unumstritten. Es gab Fragen, sowohl in seiner Diözese in Peru als auch in den USA, ob er genug zur Aufklärung von sexuellem Missbrauch in bestimmten Fällen getan hat. Das wies er von sich, aber das ist nur, um es mal erwähnt zu haben, gab es auch. Aber ich glaube, es wurde jetzt auch überlagert natürlich erstmal von der Euphorie, die es auch in den USA ausgelöst hat, dass er jetzt ein Chicago-born, auch wenn er eben aus deiner Sicht aus dem falschen Bundesstaat kommt, aber eben aus dem rivalisierenden Nachbarstaat kommt. Es ist doch etwas Besonderes. Aber diese Friedensbotschaft scheint auch irgendwie gleich angekommen zu sein, denn, und jetzt der Themenwechsel, über das Wochenende gab es einige Friedens, nennen wir es mal, Initiativen oder die in die Richtung gehen wollten oder sollten, angefangen mit einem Waffenstillstand zwischen Indien und Pakistan, die beiden Atommächte, die einander gerasselt waren nach dem Überfall von Terroristen auf indische Touristen in der Region Kaschmir. Und da flogen buchstäblich Raketen hin und her. Und da scheint es jetzt einen Waffenstillstand zu geben, der zumindest belastbar ist, auf den die USA, ist nicht so ganz klar, wie viel Gewicht die tatsächlich hatten, aber es heißt unter Vermittlung der Vereinigten Staaten. Das ist ja dann.
Die haben auch geholfen, also eine Mediation.
Eine Vermittlung.
Vermittlung zu machen, aber genau, es ist eine Frage, das gut läuft, so sagt Trump, das war ich. Und wenn es nicht gut läuft, dann war Biden oder jemand anders schuld. Aber die Inder versuchen auch, das ein bisschen runterzuspielen. Ich glaube, Modi will nicht ausgesehen als jemand, der nicht in charge ist, dass er erlaubt, die USA da reinzukommen und zu handeln, aber will ein Zeichen geben, dass er ist in Kontrolle, dass er hat das dann diese Gewalt zu Ende gebracht, statt die USA. Also die haben richtig die Rolle mindestens von den USA also runtergebracht.
Ja, für uns ist aber noch mehr im Fokus als das, was dort im Südostasien passiert, natürlich das, was hier in Europa passiert. Wir hatten ja, vergangene Woche war wirklich eine krasse Nachrichtenwoche. Also wir haben lange nicht mehr so viel auch ständig wieder umschmeißen müssen bei den Tagesthemen. Kanzlerwahl mit erstem Durchgang, der nicht geklappt hat, dann eben Papstwahl, dann ist Margot Friedländer verstorben, dann der Besuch von Friedrich Merz als Neubundeskanzler mit seinen Amtskollegen Macron, Starmer und Tusk in Kiew mit Zelensky. Und alle vier haben zuvor auch Friedrich Merz erstmals dann mit Donald Trump telefoniert, um eben eine Friedensinitiative oder zumindest erstmal einen Waffenstillstand im Krieg gegen die Ukraine zu erzielen. Das war schon eine sehr geschlossene Front. Auch Trump war da ja mit an Bord. Sie haben danach am Samstag auch alle, gibt es dieses Foto, gemeinsam Trump auch nochmal angerufen, auch um zu zeigen, wir sind da vereint. Da kann Putin auch keinen Spalt oder soll keinen Spalt dazwischen schieben. Und ja, jetzt haben wir Montag, 30 Tage Waffenruhe, war ja ein ursprünglich amerikanischer Plan von Trump, den eben die europäischen Partner unterstützen und Zelensky auch mitgehen möchte. Gilt ab heute, aber ob das wirklich passiert, glauben wir nicht. Denn wir haben ja gehört, Wladimir Putin hat dann einen Gegenvorschlag gemacht, hat dann gleich gesagt, okay, wir können verhandeln, einen Waffenstillstand wird es nicht geben, aber wir können verhandeln mit direkten Gesprächen zwischen Ukraine, nicht über Bande mit den USA oder den Europäern, sondern direkte Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland in der Türkei. Und das hat dann zur Überraschung vieler, glaube ich, Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, gleich aufgegriffen hat, gesagt, okay, bring it on, let's meet, lass uns treffen in der Türkei, ich werde da sein und auf Putin warten.
Auf Englisch sagt man, put your money where your mouth is, also dein Geld, wo dein Mund ist.
Ja, hier in Norddeutschland würde man sagen, Butter bei die Fische.
Auch, wir haben schon gesehen ein paar Mal eine Handlung zwischen Putin und Europäer oder Amerikaner und den nächsten Tag fliegen die Bombe in Kiew oder sowas. Insofern, also wir müssen warten und sehen, wie ernsthaft das ist von Putins Seite. Aber auf jeden Fall, es ist einen Schritt nach vorne, wenn es wirklich so weitergeht, weil wir haben nur vor einer Woche oder so gesehen, dass Marco Rubio, unsere Außenminister, war in Paris und hat dann mit der Presse gesprochen und hat gesagt, ja, wenn wir nicht weiterkommen, dann sind wir raus, wir haben andere Prioritäten.
Ich glaube schon, dass da eine gewisse Frustration auch mit Putin bei Trump langsam einsickert, der zwar auch Druck auf Zelensky ausgeübt hat, hat gesagt, hier, nimm das Gesprächsangebot an. Und ich glaube, dass das auch abgesprochen war mit Zelensky, dass der dann diesen Vorschlag macht, okay, dann lass uns persönlich treffen. Ich fliege nach Ankara oder in die Türkei und bin bereit, mich mit Putin zu treffen, weil das diese Verkündung von Zelensky kam kurz nachdem Trump gepostet hatte, fängt an zu verhandeln. Also ich glaube, dass es da schon eine enge Absprache gegeben haben muss. Aber man sieht auch, dass Donald Trump die Einsicht langsam hat und Zweifel hat, dass Wladimir Putin, der ja den Krieg heute noch in dieser Stunde beenden könnte, wenn es wirklich wollte, dass da keine Bereitschaft zu sein scheint und da eine gewisse Frustration eben auch mit der russischen Seite.
Ja, besonders für Trump gibt es diese Frustration, weil er hat gesagt, mindestens in der Wahlkampfzeit, dass er könnte diesen Krieg enden am ersten Tag, bevor er sogar im Weißen Haus kommt. Also wie er dann jetzt erfahren hat, das ist nicht so leicht, wie er dachte oder sagte mindestens. Und die Frustration baut sich auf. Insofern, wenn er kriegt einen Anruf von die vier, die nach Kiew gefahren sind, das ist auch eine, wir sehen oft und haben schon darüber gesprochen, dass Trumps Politik oder seine Diplomatie ist ein bisschen wie Deal, dieser Handeln ist der Hauptsache. Er will immer gute, große Deals machen und man kann ihm oft erreichen. Wir haben gesehen, diese Golf-Diplomatie, wo Leute gehen, spielen Golf mit ihm, haben sein Ohr und dann reden über irgendwas 1:1 und dann ein paar Tage später kommt ein neuer Dekret raus. Das hat genauso zu tun mit diese Golfpartner. Insofern, vielleicht war das auch ein bisschen der Strategie von Merz und seine Kollege, als die angerufen haben von Kiew und haben ihm nicht nur so direkt angesprochen und hat gesagt, hey, wir sind hier zusammen, lass uns das machen. Aber auch, dass die bringen Trump rein immer. So, er muss immer haben das Gefühl, dass er ist wichtig in diese Handlung, in diesen Prozess.
Man muss ihm so ein bisschen eben schmeicheln und sagen, hey, ohne dich geht's so nicht. Und tatsächlich ist es ja auch so. Es geht ja nicht ohne die Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich glaube, Friedrich Merz als neuer Bundeskanzler, als langjähriger Vorstand der Atlantikbrücke, ist ja ein Transatlantiker und hat ja auch ein Gespür dafür, wie in Washington die Dinge gesehen werden. Ich glaube, es ist schon mal ein positives Signal zu sehen, dass da die Bereitschaft ist, auch von Trump. Okay, und ich glaube auch, dass das die Idee war, Trump noch ein bisschen mehr auf die Seite der Ukraine zu ziehen und dass Trump dann sagt, okay, da stehen wir alle dahinter. Es ist immer nie so belastbar. Es könnte morgen auch schon wieder, das ist immer so das Problem. Mhm. Dieses heute so, morgen so bedeutet eben, nur weil heute alles irgendwie die See ruhig zu sein scheint, heißt es nicht, dass morgen schon wieder irgendwelche Wellen gegen den Bug krachen. Also insofern mit Vorsicht zu genießen, aber wir sind gespannt, ob das tatsächlich, ich denke mal nicht, dass es zu einem persönlichen Treffen zwischen Putin und Zelensky kommen wird. Aber der Ball ist jedenfalls jetzt wieder von den Europäern und von Donald Trump gemeinsam mit Zelensky rüber auf die Seite der Russen gespielt worden. Und jetzt liegt es an Putin eben zu zeigen, welcher Spielraum da ist, beziehungsweise allen nochmal ganz klar zu machen, wenn da eben nichts passiert. Er ist derjenige, der hier irgendwie einen Fortschritt verhindert. Ich glaube, darum geht es auch so ein bisschen. Aber das ist eine interessante Entwicklung über dieses vergangene Wochenende. Und ich weiß nicht, natürlich nicht ausgelöst vom Friedensgruß des Papst vermutlich, aber es passt zumindest, dass es damit dann losging und dann da Bewegung reinkam. Aber diese Woche steht nicht nur Ukraine und der Krieg gegen die Ukraine, der russische Angriffskrieg im Zentrum, sondern Donald Trump wird auch seine erste geplante Auslandsreise antreten.
Genau, geplant, weil er war schon einmal im Ausland in dieser Amtszeit, einmal in Rom für die Beerdigung von der Papst Franziskus, aber das war also mehr spontan, also wie das so ist mit Tod. Aber jetzt die erste geplante Reise und es geht nach Saudi-Arabien, Katar und der UAE.
Vereinigte Arabische Emirate. Und es geht wieder, muss man sagen, nach Saudi-Arabien. Das war nämlich schon in seiner ersten Amtszeit die erste Auslandsreise. Wir erinnern uns alle an diese etwas seltsamen Bilder, wie er da, dass Donald Trump tanzt, das haben wir ja häufig jetzt schon gesehen, aber wie er da mit saudischen Fürsten im Schwerttanz oder Säbeltanz oder was auch immer da sich bewegt, vielleicht hat ihm das gefallen und sagte, ach, das machen wir nochmal. Aber in erster Linie, nein, glaube ich, geht es auch dort um handfeste wirtschaftliche Interessen. Und wenn einer ein Dealmaker ist, wie du sagst, wie Trump, und sein Versprechen an die Wählerinnen und Wähler in den USA ist ja immer gewesen, ich mache Deals für euch, dann gibt es im Prinzip eigentlich keinen besseren Ort, als nach Saudi-Arabien oder in die Emirate zu fahren, nach Katar, wo unheimlich viel Geld da ist, wo man Investitionen auslösen kann in gewisser Weise. Und ob Rüstungsinvestitionen oder auch die Saudis oder eben auch die Kataris oder die Emirate investieren können oder wollen in die USA, da ist Geld da und das möchte er, glaube ich, anzapfen. Deswegen geht da die geplante erste Reise hin.
Ja, es ist gestern rausgekommen, dass er wird auch wahrscheinlich ein Geschenk bekommen von...
Immer der beste Weg, um Trump ins Boot zu holen, ein Geschenk, ein wertvolles am besten.
Wer mag nicht Geschenke? Also alle lieben Geschenke und sogar das wird eine ziemlich große Geschenke, als ein normalerweise kriegt. Das wäre eine Boeing 747 geschenkt von der Emirate von Katar an Trump, das er plant zu benutzen als die neue Air Force One. Das ist der Flugzeug, das der Präsident benutzt. Und dann auch, er wird das nach seiner Amtszeit behalten und benutzen für seine Privatpläne, weil sein Trump One ist, ich glaube, ein bisschen alt und braucht ja eine neue. Er hat sogar schon länger also Boeing gefragt für eine neue.
Er hat bereits in seiner ersten Amtszeit hat er eine neue Air Force One, eine neue Präsidentenmaschine in Auftrag gegeben. Ja. Denn die aktuellen beiden Modelle, es gibt ja zwei, eins immer das Reserve ist, die sind aus den 90er Jahren. Also insofern muss man sagen, ja, da ist ein Update
ist Zeit.
Nötig. Und dieses Geschenk hat selbst in den USA in konservativen Kreisen aber, oder diese Andeutung, dass da die Kataris ein 400 Millionen Dollar Geschenk dem Präsidenten machen könnten, hat Fragezeichen hervorgerufen.
Das geht gegen jede ethische Regel, die wir haben. Nicht nur das, wie du sagtest, also es gibt eine, vielleicht kennt ihr die Lara Loomer, sie ist eine bekannte MAGA-Influencerin, die hat sogar Trump ein paar von Hegseths Kumpels im Verteidigungsministerium loszulassen nach die Signalgate. Aber sie hat auf jeden Fall der Ohr von der Präsident und sie hat auf Social Media geschrieben, dass sie liebt Trump und sie würde sogar eine, how do you say she would take a bullet for him?
Sie würde sogar eine Kugel für ihn einfangen, also sich quasi ihr Leben opfern für ihn.
Sie würde für ihn sterben.
Ja, genau, das ist die Übersetzung.
Also, aber sie findet, das ist die falsche Entscheidung und wie kann er sowas machen und kritisiert ihn ziemlich doll, was in der Öffentlichkeit, was ziemlich überraschend ist. Insofern mal sehen, wo es hingeht. Wie wir wissen, Trump sagt vieles, also man weiß nicht, ob das wirklich gemeint ist, aber er das wirklich tun würde, aber vielleicht manchmal er testet das auch zu sehen,
du meinst,
wie die Leute,
das Geschenk anzunehmen?
Genau, ja. Wie Leute reagieren würde. Und wenn er ja viel Kritik bekommt, dann sagt er so, es war nur ein Scherz. Also, oder doch nicht, okay. Aber mal sehen.
Ja, vom Weißen Haus aus gibt es die Ansage, wieso? Es ist doch transparent. Wir sagen doch, dass es dieses Geschenk gibt und es gibt keine Gegenleistung. Ist ja nicht, dass irgendwas dafür tut.
Also es hat andere Probleme, also ethisch allein ist schon genug, aber auch wegen Sicherheit. Also das zu benutzen als Präsident, ein Flugzeug.
Also, es würde ja dann in den USA als neue Präsidentenmaschine umgebaut werden.
Mhm.
Ja. Okay. Aber ich glaube, der Clou ist, dass er es danach weiter benutzen könnte. Und den Aufhänger dafür gibt er, indem er sagt, das soll dann später irgendwann mal in seiner Presidential Library untergebracht werden oder ausgestellt werden. Ich glaube, auch da hat er sich das bei Ronald Reagan abgeguckt. Da ist auch eine ehemalige Präsidentenmaschine in der Presidential Library von Ronald Reagan in Kalifornien. Da hat er auch, glaube ich, das erste Rededuell oder eins der ersten 2016 im Wahlkampf war dort, wenn ich mich richtig
erinnere. Ein Hangar sogar.
Ja, so eine große Flugzeughalle und da ist dieses Flugzeug. Und ich glaube, da hat er sich da den Tipp, nennen wir es mal, geholt und gesagt, oh, das wäre doch mal was, später mal eine eigene Maschine da in dem. Und durch diesen Clou, dass er sagt, das kommt dann später in die Library, könnte er es behalten. Aber wie gesagt, mal sehen, ob es dieses Angebot wirklich nach wie vor gibt. Eine 10 Jahre alte Jumbo-Jet-Maschine Boeing 747-8 der Kataris an Trump als neue Air Force One. Wobei man an der Stelle auch sagen muss, Air Force One ist ja kein Name eines Flugzeugs, sondern es ist das Call-Sign, also die Bezeichnung eines jeden Flugzeugs, das der Präsident betritt. Er könnte in eine Cessna steigen oder einen kleinen Zweipropeller. Das wäre in dem Moment die Air Force One. Genau. Solange bis der Präsident drin sitzt und wenn er da wieder rausgeht, ist es wieder ein ganz normales kleines Flugzeug.
Ich glaube, es gibt sogar einen Film, das heißt Air Force One, oder?
Ja,
mit Harrison Ford als Präsident.
Ja, ja. Und, genau. Ja, natürlich ist diese Präsidentenmaschine, dieses Flugzeug, wir kennen alle diese Bemalung United States of America mit hellblau und weiß. Das ist schon ein ikonisches Bild und ein wichtiges, ein fliegendes Büro, wenn man so will, ein Kommandostand. Er ist ja auch deswegen auch Air Force One, ist ja der Oberbefehlshaber als Präsident, also auch Chef der Air Force. Und es ist auch in der Luft betankbar. Also theoretisch könnte dieses fliegende Büro, dieser Kommandostand auf unbestimmte Zeit auch unterwegs sein in der Luft. Also es ist schon nicht ohne und viele Präsidenten, ich glaube, Barack Obama hat das auch mal erwähnt, sagte, what do you miss about your office? Ne? Was fehlt dir? Und dann haben viele gesagt, na, das mit dem Flugzeug, das war schon ganz schick. Das war schon schön, überall hinfliegen zu können, wo man gerade
Economy möchte. Danach wird wirklich schwierig. Ne?
Ja. Also. Ja, Economy fliegen. Ja, insofern, es ist schon skurril, aber dass das überhaupt so als überhaupt im Raum steht. Aber ich glaube, in erster Linie geht es Donald Trump bei dieser Nahostreise jetzt um Geschäfte und Investitionen. Hm. Das machen ja auch Bundeskanzlerinnen und Kanzler haben das ja auch immer, wenn sie nach China gereist sind oder irgendwo, geht es ja immer mit Wirtschaftsdelegationen und dann werden große Verträge abgeschlossen. Insofern nichts Ungewöhnliches, aber traditionell gehen US-Präsidenten bei ihren Antrittsbesuchen, ihren ersten Auslandsbesuchen eigentlich immer zu den Nachbarn, nach Kanada oder nach Mexiko oder nach Großbritannien vielleicht als großer Partner.
Genau, wie Merz letzte Woche ist zuerst nach Frankreich geflogen.
Und nach Polen, die beiden wichtigen Nachbarn, wichtigsten Nachbarn.
Also insofern nach Saudi-Arabien zu fliegen zuerst ist auch ein großes Zeichen.
Ja,
also,
was da passiert.
America first, aber ist, was er versprochen hat und das ist, was er tut jetzt mit diesen Deals, sagt er, wie du sagtest, also besonders weil dieser Zollkrieg hat Chaos ausgelöst in der
großes
Weltwirtschaft.
Großes Stichwort, apropos Zollkrieg und Zölle und America first. Gute Überleitung.
Danke.
Als hätten High five.
Ganz spontan.
Nein. Ja, nein, tatsächlich, jetzt spontan der Übergang. Denn das war auch jetzt eine Nachricht zu Beginn dieser neuen Woche. Die USA und China haben in Genf verhandelt und haben geschaut, wie sie diesen wirklich absurden Zollkrieg mit 145 und 125%. Also im Prinzip war der Wirtschaftsstrom zwischen diesen beiden Welthandelsmächten, die beiden größten Volkswirtschaften der Welt, zum Erliegen gekommen, weil es sich einfach nicht mehr gelohnt hat, bei diesen Zöllen irgendwelche Waren über den Pazifik zu schicken, nach Ost oder nach West. Und da scheinen sie sich jetzt zumindest irgendwie geeinigt zu haben, aber so ähnlich wie mit den Europäern auch. Erstmal aufgeschoben und nicht aufgehoben. 90 Tage
Pause. Okay, das ist ein Schritt nach vorne, kann man sagen. Also man hat auch, vielleicht hat er das Druck gefühlt, wenn man die Berichte sieht über wie viel weniger Schiffe zum Beispiel unterwegs waren. Ich weiß nicht, ob hier in Hamburg das auch gefühlt ist, aber ich weiß, dass der Verkehr zwischen China und LA zum Beispiel ist deutlich runtergekommen. Und das merkt man auch, wenn man vor Ort ist, sind die Berichte. Also insofern, wenn man das hört und wenn man erwartet, dass erstmal langsam Leute spüren das, aber wenn das wirklich in Volleffekt in die nächste paar Wochen antreten würde, dann würden Leute das deutlich spüren, die Preise von Alltagssachen. Und will er das, vielleicht gibt es mehr Recherche, aber er will das auf jeden Fall auch vermeiden.
Ja, die Senkung der Zölle um 115% auf beiden Seiten, also auf amerikanischer Seite für China-Importe von 145% runter auf 30%, immerhin dann noch, aber deutlich weniger. Und auf chinesischer Seite von 125% runter auf 10% für amerikanische Waren und Güter, die nach China exportiert werden. Aber wie gesagt, erstmal nur für 90 Tage. Es soll immerhin auch einen Beratungsmechanismus geben, da die Gesprächskanäle offen bleiben.
Es ist immer noch dieses Chaos. Also ich finde, okay, wir finden immer kurz vor eine Lösung oder kurz nach. Aber es gibt immer so viele Unsicherheit, dass wenn Trump redet über seine Prioritäten, zum Beispiel Manufacturing, also mehr, dass mehr Firmen sollen nach USA kommen und ihre Fabrik aufbauen, dass sie sollen in den USA produzieren. Also ich frage mich, wer würde sowas machen? Wer würde dieses Vertrauen in der Regierung haben, wenn täglich oder auch eine 90-Tage-Pause, das ist auch nur eine begrenzte Zeit und niemand weiß dann, wenn er so plötzlich seine Meinung ändern könnte, dann wie es weitergeht in weniger als 90 Tage oder ja. nach diesen 90 Tagen. Insofern, ich finde auch wenn das eine Lösung ist oder eine Lösung gefunden
für den Moment,
ist, ja. für den Moment. Also ich finde trotzdem diese langfristigen Schäden, die diese Chaos auslöst, also kann man nicht unterstützen.
Absolut, würde ich dir vollkommen recht geben. Es ist jetzt mal eine Atempause, denn es ist ja so, dass sich das auf die gesamte Weltwirtschaft auch ausgewirkt hat oder dabei war, sich immer mehr auszuwirken. Wenn da die Warenströme unterbrochen waren, gerade zwischen diesen beiden Weltwirtschaften, da kann es nur gut sein, auch für den Rest der Welt, wenn die sich einigermaßen jetzt einigen auf irgendwas und vielleicht dann eben auch was raushandeln, rausverhandeln, was dann über die 90 Tage hinaus Bestand hat. Aber ja, es ist wieder mal, habe ich das Gefühl, so ein Muster bei Donald Trump, dass er jetzt eine Lösung anbietet oder einen Durchbruch, wenn man so will, nach 10 Verhandlungen in Genf auf neutralem Territorium in der Schweiz, für ein Problem, das es aber nur gibt, weil er es geschaffen hat und sich dann feiern lässt sozusagen für, schau mal, ich habe eine Lösung gefunden, wo alle sagen, ja. Und wer weiß, vielleicht ist da eine gewisse Bewegung reingekommen und dann kann man doch auch Deals neu herausverhandeln. Es gab jetzt ein Abkommen zwischen Großbritannien und den USA, dass da auch irgendwie eine engere Handelsbeziehung und unterm Strich scheint es auch so zu sein, dass da jetzt mehr Waren aus den USA nach Großbritannien exportiert werden dürfen oder können. Und vielleicht ist es eben auch so, dass mehr Waren das Handelsdefizit, darum geht es ja Donald Trump immer, dass das jetzt vielleicht ein bisschen mehr ausgeglichen werden kann. Who knows, vielleicht werden wir hier eines Tages auch sitzen in einer Folge und sagen, das war ganz schön klug gewesen im Nachhinein, hat zwar eine Menge Staub aufgewirbelt und eine Menge Kollateralschäden gehabt, aber für die Amerikaner hat es funktioniert, aber da bin ich ein bisschen vorsichtig, sagen wir mal, ob das wirklich so ist. Jetzt ist es zumindest so, dass auch jetzt die Börsen wieder aufatmen, ja, oh, und der DAX in diese neue Woche mit einem neuen Allzeitrekord gestartet ist beispielsweise, auch in den USA, die Vorbörsendaten zeigen in die Richtung, also ne, du hast dann wieder dieses, guck mal, es läuft doch, wo du denkst, ja gut, aber
die alles kommt immer wieder hoch. Es ist, wie sagt man, it recovers ständig.
Ja, es also erholt es ist, sich, das, und das wird aber als Erfolg dargestellt oder gefeiert.
Ja, und deswegen vielleicht sagt mein Vater immer so, warte mal ab, warte und sehen. Er hat einen Plan, also das kann man so also diskutieren, ob das wirklich so ist oder nicht. Aber mein Vater ist jemand, der glaubt, dass es braucht einfach Zeit und wir würden sehen, wie es auswirkt und es wird alles gut werden und für der USA, also wie du sagtest, also für den Rest der Welt weiß ich nicht, aber er hat komplett Faith. Also er glaubt wirklich, dass es ist nur eine Frage von Zeit und dass alles besser wird. Und das ist das Gleiche mit alle anderen Trump-Unterstützer, die glauben in ihm und glauben, dass, wie er sagte, es kann sein, dass es tut ein bisschen weh für eine Zeit, aber bleib mit mir, bleib treu, es wird gut, alles wird gut.
Stichwort Glauben, da sind wir jetzt wieder full circle am Anfang unseres Podcasts haben wir über den neuen Papst gesprochen. Da braucht man ja auch Faith sozusagen. Und es ist auf jeden Fall eine Menge spannende Entwicklungen, die in den kommenden Tagen auf uns zukommen, sowohl was den Krieg gegen die Ukraine betrifft, als auch eben die weiteren wirtschaftlichen Schritte. Und wir sind vor allen Dingen gespannt, ob es wirklich ein Flugzeug als Geschenk gibt für Donald Trump in Katar. Für diese Woche, für diese Folge aber war es das. Wir wollen uns aber nicht verabschieden, ohne noch einen Podcast-Tipp loszuwerden für alle, die die USA neu, wenn man so will, entdecken wollen. Denn es gibt eine neue Staffel von 50 States. Da reist Dirk Rohrbach durch den wilden Westen der USA und da fallen all die Schlagworte, wo man schon das Fernweh kriegt. Rocky Mountains, Bryce Canyon, Zion National Park, Grand Tetons, Grand Canyon. Diese klassische Tour durch den wilden Westen, durch die Canyonlands, die wir ja auch gemacht haben in unserer Zeit in Washington mit dem Camper, wo man kurioserweise mehr europäische und internationale Touristen trifft als Einheimische, also selbst du hattest das nicht so auf dem Zettel. Also man findet relativ wenige Amerikaner, die diese unfassbare, grandiose Schönheit ihrer Natur im Land besuchen.
Ich dachte, es ist immer irgendwas, das man macht in Rente. Ja. Aber das war großer Fehler von mir. Ich bin so glücklich. Also ich habe mein eigenes Land neu entdeckt, wie du sagtest. Also ich habe weniger Englisch gehört als 10 verschiedene Fremdsprachen, also der Rest der Welt hat das schon entdeckt, die Amerikaner.
Es ist die klassische Camper-Tour, die hier in Deutschland unter Touristen natürlich sehr bekannt und beliebt ist und sehr, sehr viele von euch und von Ihnen haben die sicherlich auch schon gemacht. Aber zum Beispiel, ich glaube, deine Schwester, dein Bruder waren da auch noch nie.
Doch. Neulich, aber nur, weil die haben...
Weil du ihnen gesagt hast, fahr da mal hin.
Weil ich habe erzählt, also die wohnen in Kalifornien, die sind ständig in Yosemite, insofern.
Ja, gut.
Die sind auch in die Nationalparks. Aber nee, also nur, weil wir haben so häufig über the Grand Canyon Tour gesprochen, haben die das auch gemacht. Ja.
Auf jeden Fall ist Dirk Rohrbach eben für diese neue Podcast-Staffel von 50 States mit dem Pickup, mit einem Wohnwagen-Anhänger unterwegs zu Menschen, die aber auch in dieser Region leben, in ihren Dörfern, in den Kleinstädten, die dabei auch etwas verändern wollen, trifft sie... Also, wer Lust hat, das andere Amerika, vielleicht auch das weite, wilde Westen Amerika aus persönlicher Perspektive kennenzulernen, der ist da genau richtig. 50 States, der Amerika-Podcast mit Dirk Rohrbach in der ARD-Audiothek natürlich zu hören oder überall da, wo es Podcasts gibt.
Können wir das eventuell machen? Also
du meinst einen Reisepodcast in den USA?
Amerika, wir müssen reden unterwegs.
On the road trip.
Amerika, we gotta talk und dann reden wir auch. Na, on the road.
On the road, ja, aber dann nur mit so einem Convertible und nicht mit Wohnwagen. Dann so auf der Route 66, vielleicht mein Projekt. Für kommende müssen wir mal mit der Redaktion sprechen.
Genau. Hoffentlich haben die das gehört.
Ja, genau. In diesem Sinne, da, wo es den Podcast 50 States nämlich gibt, in der ARD Audiothek oder überall sonst, wo es Podcasts gibt, findet ihr auch unsere nächste Folge. Wir freuen uns drauf und sagen bis dahin tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.